Deutschlandfunk. Der Tag.
You must resist. UK must resist. Das war die Botschaft von WikiLeaks-Gründer Julian Assange, als er gestern von Londoner Polizisten aus der ecuadorianischen Botschaft getragen wurde, wo er 7 Jahre lang ausgeharrt hatte. Gemeint hatte Assange die Auslieferung an die USA, die ihm droht, die Großbritannien verweigern soll. Der Komplex WikiLeaks Assange, darüber rede ich gleich in einer zugegeben etwas wackeligen Telefonleitung mit einem ehemaligen Weggefährten von Julian Assange. Außerdem gleich, Emil Nolde war einer der bedeutendsten Maler Deutschlands im letzten Jahrhundert. Und was wir lange nicht wussten, er war auch ein glühender Nazi. Jetzt wissen wir es und müssen den Umgang finden zwischen Künstler und Kunst. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 12. April. Ich bin Philipp May. Hi.
Domscheit-Berg, hallo.
Ja, schönen guten Tag, Daniel Domscheit-Berg, Philipp May vom Deutschlandfunk am Apparat. Hallo.
Ja, hi.
Wir wollen über WikiLeaks und Julian Assange und seine Festnahme reden. Sie haben gemeinsam mit Julian Assange WikiLeaks aufgebaut, haben die Plattform aber dann September 2010, ne, im Streit mit Assange verlassen. Unter anderem haben sie seinen autoritären Führungsstil damals kritisiert und haben dann ihre eigene Enthüllungsplattform OpenLeaks gegründet. Nur mal so als unseren. Ist es okay? Können wir damit leben mit dieser Kurzbio?
Ja, das mit OpenLeaks ist jetzt total irrelevant, weil das wird ja nicht mehr weiter aktiv verfolgt. Ja,
seit 2012, also, ne? Ist das mehr oder weniger?
Ja, so, naja, wir machen noch ein bisschen was, aber nicht die Plattform. Und das jetzt auch noch zu erklären, ist, glaube ich.
Dann lassen wir das weg und gehen direkt in die Vollen. Also, Assange ist gestern in London festgenommen worden, nach 7 Jahren Asyl in der ecuadorianischen Botschaft. Die Bilder zeigen ihn mit langen grauen Haaren, zum Pferdeschwanz gebunden, Rauschebart, etwas füllig scheint er geworden zu sein. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie ihn da so gesehen haben?
Och, das sind viele Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Also zum einen, dass er natürlich echt alt aussieht im Vergleich zu der Zeit, in der wir gemeinsame Dinge gemacht haben. Und auf der anderen Seite natürlich, dass das jetzt das Ende einer Ära ist, wenn man so will. Ja, also die Ära des Mannes, der in der Botschaft lebt. Und das ist jetzt natürlich unter diesen Umständen insgesamt alles hochproblematisch und wirft ganz viele Fragen auf und potenzielle Probleme. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, es ist wichtig, dass das trotzdem auch vorbei ist, denn die Situation in der Botschaft war ja natürlich nicht nachhaltig tragbar.
Ja, Sie haben die Fragen schon angesprochen. Die Verhaftung, weil Ecuadors Präsident Moreno das Asyl für ihn offenbar aufgehoben hat, ist die nachvollziehbar, nur weil im Prinzip ein Gast beginnt zu nerven, mal ganz plakativ formuliert?
Also ich glaube, egal welche WG unter diesen Bedingungen versucht zu existieren, wäre das schwierig. Also selbst in einem normalen Lebensverhältnis irgendwie mit Freunden, die gemeinsam in einer Wohnung leben, wäre es kompliziert, wenn einer für 7 Jahre nicht raus darf. Und alle möglichen anderen Komplikationen ja noch dazukommen. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Situation insgesamt viel komplizierter ist als in einer einfachen WG, also angefangen von der Polizeiüberwachung dieser Botschaft über den Umstand, dass die wahrscheinlich auch nicht allzu kompatibel sind, was den Lebensstil angeht und so. Julian ist insgesamt auch ein etwas schwieriger Gast vielleicht, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So ist das mit manchen Menschen. Und ich glaube, so ist schon nachvollziehbar, dass nach 7 Jahren jetzt irgendjemand sagt, das reicht jetzt irgendwie. Ja. Mein Problem ist, dass das, was man jetzt anführt, also warum es kompliziert war und sowas, das reicht ja von nachvollziehbaren Dingen vielleicht, wie dass er angeblich versucht hat, da Botschaftssysteme zu hacken oder sowas, oder da auch irgendwelche Leute in der Botschaft ausspioniert hat. Sowas wäre natürlich ein absolut nachvollziehbarer Grund. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt höre, dass er angeblich seine Fäkalien an die Wände geschmiert hat, also ich weiß ja auch nicht, das klingt halt auch nach böser Gerüchteküche irgendwie so. Und jetzt, was jetzt die Spreu vom Weizen zu trennen und einzuordnen, was davon stimmen kann oder nicht, ist, finde ich, unmöglich.
Ja. Was man aber sagen kann, WikiLeaks hat vor kurzem Dokumente veröffentlicht, wonach Verwandte Morenos der Korruption belastet werden. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist konsequent propagierte Transparenz von WikiLeaks, niemanden zu verschonen, egal wen. Auf der anderen Seite kann man sich ja natürlich auch ausrechnen, was das mit der Gunst einer Regierung macht. War das vielleicht schon sogar so ein Ruf, schmeiß mich raus?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist in der Tat konsequent. Also, und man würde sich jetzt gar nicht ausmalen wollen, was passiert wäre, wenn man das nicht veröffentlicht hätte und sich dann anonyme Leute an die Öffentlichkeit gewandt hätten, gesagt hätten, dass sie dieses Material dazu gespielt haben bei WikiLeaks und dass WikiLeaks das aussitzt. Okay. So, das wäre ja der komplette Verlust aller Glaubwürdigkeit gewesen. Ist natürlich für irgendjemanden extern, der dieses Material organisiert hat, unter Umständen ein wirklich smarter Move gewesen, um diese Plattform in die Situation zu bringen. Also, aber aus dieser Nummer gibt es keinen Ausweg, bei dem irgendjemand was gewinnt. Also das ist ein sehr geschickter Schachzug gewesen.
Okay. Und jetzt hat die USA sofort mit der Festnahme die Auslieferung beantragt. Es geht um den Vorwurf der Verschwörung, weil er der Informantin Chelsea Manning, die damals noch Bradley hieß, geholfen haben soll, ein Passwort des US-Computernetzwerks zu knacken, woraufhin eben viele der Verbrechen der US-Armee im Irak und Afghanistan an die Öffentlichkeit kamen. Wenn er jetzt von Großbritannien tatsächlich ausgeliefert wird und dann in den USA am Ende auch verurteilt, ist das ein Schlag gegen die Pressefreiheit?
Naja, es ist natürlich sehr geschickt, das jetzt unter diesen Gesichtspunkten zu verfolgen. Also eine Verfolgung der publizistischen Aktivitäten von WikiLeaks wäre nach dem First Amendment, also dem ersten Verfassungszusatz der Amerikaner, der die Pressefreiheit festlegt oder stärkt, wäre das natürlich fast unmöglich gewesen. Ja.
Also dafür, dass man sagt, einfach, die haben es veröffentlicht. Das, so wie eine New York Times auch Informationen.
Die Veröffentlichung von irgendwelchen Informationen, so wie da bei den Pentagon Papers oder wie auch immer, wäre natürlich, das hätte die gesamte Weltpresse auf den Plan gerufen. Und so hat man jetzt den Umweg gewählt und verfolgt ihn einfach wegen dieser Verschwörungsgeschichte, wegen vielleicht sowas wie Angriff auf ein Computersystem oder sowas in der Art. Damit hat man jetzt erstmal Handhabe, um ihn ausgeliefert zu bekommen. Und wichtig wird dann, und auch das, wo es interessant wird, wird sein, zu sehen, was passiert, wenn er mal da ist und was dann aufgefahren wird. Und die größte Sorge, die ich mir an dieser Stelle mache, ist eigentlich, dass wir allen Grund haben, dem Rechtssystem der Amerikaner einfach gar nicht mehr zu vertrauen. Ja, das ist alles politisch motiviert gerade. Wir erleben eine amerikanische Administration, die mehr als fragwürdig agiert, auch mit einem sehr komischen Rechtsverständnis. Wir haben mit dem Patriot Act 2 und anderen Gesetzgebungen aus den letzten 15 Jahren oder fast 20 Jahren Gesetzgebungen, die erlauben, dass Menschen einfach echt unendlich lange verschwinden, irgendwo ohne jemals richtigen Prozess gemacht zu bekommen oder so. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Also unter diesen, wenn das nicht Amerika wäre, wo alle diesen Irrglauben haben, dass es das Land der freien Demokraten ist, wenn das irgendein anderes Land dieser Welt wäre, in dem die Vorzeichen so stehen würden, würden alle schreien, dass man dahin auf gar keinen Fall irgendwen ausliefern darf.
Aber jetzt hat ja, weil Sie die US-Administration ansprechen, jetzt hat ja auch die damals unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton auch schon gesagt, also nee, das ist schon richtig, der muss verfolgt werden. Also so oder so hätte
ja,
die USA...
Ja, da sind sich natürlich alle einig, die in irgendwelchen Machtpositionen sind.
Ja.
Denn ganz inhärent ist ja das, was WikiLeaks macht, diese Macht in Frage zu stellen und dann auch erstmal, zumindest im Idealfall, unabhängig von Parteifarben, von wie auch immer, sondern vollkommen neutral. Und das stellt jeden Menschen, der Macht ausübt, in Frage. Und das ist eigentlich eine Herausforderung des bestehenden Systems.
Ja.
Und das betrifft natürlich die Demokraten wie die Republikaner.
Wo Sie aber gerade neutral sagen, das fällt ja gerade in Deutschland als auch vielen Menschen zunehmend schwer, WikiLeaks wirklich als den Leuchtturm der Neutralität zu sehen, spätestens eben seit dem Wahlkampf um die Präsidentschaft, als WikiLeaks diese E-Mail-Verkehre der Demokraten veröffentlichte, bei der man davon ausgehen muss, dass das Material von Russland kam, mit dem Ziel, ganz konkret Clinton zu schaden und Trump zu helfen. Das wirkte ja nicht neutral, sondern schon agendagetrieben.
Nee. Ja, natürlich. Das ist es auch so. Und da, also würde ich sofort unterschreiben. Das denke ich, ist da in der Tat der Fall. Und das hat ganz stark was mit einer Aversion gegen Hillary Clinton zu tun. Das wiederum hat mit ihrer Zeit und ihren Aktivitäten als ehemalige Außenministerin zu tun, ihrer Rolle in diversen internationalen Konflikten und so. Und das ist alles gar nicht mehr voneinander zu trennen. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem dieser gesamten Situation, ist, dass wir uns auf der einen Seite irgendwie bewegen zwischen weltpolitischem Geschehen und Gerüchten über geschmierte Fäkalien an der Wand. Ja, also die gesamte Bandbreite von Weltpolitik bis zum Profanstmöglichen, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und auf der anderen Seite betrifft es alle. Es gibt niemanden, der da irgendwie nicht betroffen ist, der nicht potenziell irgendwie eine Meinung dazu hat, eine Haltung, der das geht über Parteigrenzen, über Weltanschauungsgrenzen hinweg und so. Und das ist eine außerordentlich komplexe Situation. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie sich das ausspielt, ist mir vollkommen unklar.
Würden Sie so weit gehen und sagen, das Prinzip der mehr oder weniger unredigierten Veröffentlichungen von allen, das Prinzip im Prinzip Enthüllungsplattform, das ist generell gescheitert?
Na, ich glaube, dass dieser Ansatz falsch ist. Also das ist ja eine Lektion oder auch einer der Streitpunkte aus 2010, über die wir lange gestritten haben, ist ja die Frage, was ist die Rolle einer solchen Plattform? Und ich glaube, wir waren wirklich gut darin, eine Plattform zu bauen, die quasi das Momentum für Whistleblower schafft, die auch diesen Menschen Schutz bietet, die sicherstellt, dass mehr solcher Menschen den Mut haben, Dinge aufzudecken. Aber wir waren eben nicht, wahrscheinlich nicht die geborenen Aufdecker, also nicht die, die dann hätten inhaltlich mit diesen Materialien arbeiten sollen. Also dieser Anspruch oder diese vielleicht ein bisschen wahnwitzige Vorstellung, dass wir einen besseren Journalismus machen können, einfach mal so, die war einfach falsch. Ja. Und ich glaube, die Kombination aus all diesen Welten, also so wie auch der Datenjournalismus heute den klassischen Journalismus ergänzt, weil er einfach Dinge besser erklären kann in Form von Bildern.
Also Panama Papers zum Beispiel, diese großen Recherchenetzwerke, die wir jetzt...
Ja, zum Beispiel Recherchenetzwerke, die heterogen zusammengesetzt sind aus ganz unterschiedlichen Leuten, die wirklich von der IT, von der Auswertung irgendwelcher Datensätze bis zu guten Geschichtenschreibern irgendwie alles abdecken können. Ja, das ist die Zukunft. Und dazu gehört natürlich auch, dass man eine Plattform hat oder eine technische Infrastruktur, die alle möglichen Dinge möglich macht. Und eine dieser Komponenten ist dann sicherlich auch, dass man einen Briefkasten hat, an den sich Whistleblower wenden sollten oder könnten.
Okay, also quasi sozusagen ein WikiLeaks angedockt an internationale Recherchenetzwerke, die das dann auswerten sozusagen. Das wäre dann eine Vorstellung.
Das wäre auch ganz im Sinne von mehr Dezentralität und weniger Monopolismus.
Und weniger One-Man-Show.
Also auch vor allem auch, was bringt denn eine Plattform? Dann haben wir irgendwann das Google der Whistleblower in Form von WikiLeaks oder so. Und das wäre genauso ungesund wie eine Einkaufsplattform wie Amazon und ein Google als Suchmaschine mit allem drum und dran. Ja, genauso ungesund wäre es, wenn es eine Plattform gäbe, an die sich alle Whistleblower wenden sollten.
Okay.
Ja, also das braucht genauso Dezentralität wie alles andere im Internet auch, um sicherzustellen, dass die Macht besser verteilt ist.
Sie setzen sich ja für besseren Informantenschutz in Europa ein. Das ist im Prinzip Ihr Kernanliegen. Glauben Sie denn, WikiLeaks hat in dieser Hinsicht etwas bewirkt?
Ja, also ich glaube schon, dass wir den Begriff des Whistleblowers quasi wohnzimmerfähig gemacht haben. In allen 8-Uhr-Nachrichten wurde das mittlerweile mehrfach besprochen. Und jeder Mensch in Deutschland kann mit diesem Begriff oder fast jeder Mensch kann mit diesem Begriff irgendetwas anfangen heute. Und das war vor 10 Jahren oder 12 Jahren noch anders.
Ja.
Und das ist ein kultureller Wandel, der Zeit braucht, der aber ja jetzt zum Beispiel auch in Europa durch die jüngste Gesetzesvorlage auf Europaebene wirklich zeigt, dass sich da was verändert hat. Ja, wir sind auf einem Weg dahin, dass wir anerkennen, dass wir solche Menschen brauchen, weil sie uns über Missstände in unserer Gesellschaft informieren und dass das nicht schlecht ist, sondern etwas Begrüßenswertes ist und etwas, das es zu schützen gilt.
Herr Domscheit-Berg, eine Frage muss ich Ihnen noch stellen, zu der wir eigentlich immer kommen, wenn wir hier redaktionsintern über Julian Assange und WikiLeaks diskutieren. Held oder Schurke? Wie beantworten Sie das?
Die Welt ist weder schwarz noch weiß. Also von daher ist diese Frage greift zu kurz.
Okay, dabei belassen wir es mal. Das ist im Prinzip, ohne dass Sie es wissen, die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Thema, das wir gleich haben. Da sprechen wir nämlich über Emil Nolde.
Okay.
Daniel Domscheit-Berg, vielen Dank für das Telefonat.
Gut, bis bald.
Bis bald, tschüss. Danke. Tschüss. Ich hatte es gerade schon angekündigt, es gibt kein Schwarz und Weiß und das gilt nicht nur für Noldes Bilder, die ausgesprochen bunt waren, sondern auch für den Menschen Emil Nolde. Emil Nolde, eine deutsche Legende, so heißt jetzt eine Ausstellung am Hamburger Bahnhof in Berlin, die heute eröffnet wird. Legende ist dabei zweideutig zu verstehen, denn zum einen ist Nolde einer der größten expressionistischen Maler, die Deutschland je hervorgebracht hat. Zum anderen ist die Legendenbildung, Nolde sei ein vom NS-Regime verfolgter Widerständler gewesen, mittlerweile ja absolut komplett in sich zusammengefallen. Nolde war ein glühender Nazi-Verehrer und Antisemit. Wie also mit Nolde umgehen? Die Bundeskanzlerin hat es auf den ersten Blick eigentlich ganz geschickt gemacht. Zwei Bilder aus dem Kanzleramt hat sie der Ausstellung übergeben und klargemacht, zurück müssen die nicht mehr kommen ins Kanzleramt, die möchte sie nicht mehr zurückhaben. Ausgerechnet Michael Wolfsohn, jüdischer Historiker, hat das heute Morgen bei uns etwas anders gesehen. Er hat das kritisiert. War ein sehr interessantes Interview, wie ich finde. Empfehle ich jedem in der Audiothek zum Nachhören. Wir hören jetzt mal kurz in einen Ausschnitt rein.
Kein Mensch entspricht dem Idealbild vom perfekten Menschen. Das bedeutet konkret auf Emil Nolde zu zeigen, was diese Bilder sind. Und die Bilder sind einfach großartig, die meisten jedenfalls. Und zugleich auf eine Art und Weise, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf hinzuweisen, dass dieser Künstler ein gebrochenes Verhältnis zur Moral im Allgemeinen oder zum Nationalsozialismus hatte oder wozu auch immer. Das kann man mit den Ausstellungsmöglichkeiten, die nicht zuletzt der Hamburger Bahnhof hat, und daher heißt es ja Legende, und das könnte man, um es ganz politisch jetzt zu wenden, auch aufs Bundeskanzleramt beziehen, denn wir wissen ebenso wie unsere Hörer, dass die Bundeskanzlerin justament wenige Tage vor dieser Ausstellung die Nolde-Bilder hat abhängen lassen. Also das ist ein bisschen viel von Tugendhysterie, würde ich sagen.
Das ist also die Meinung von Michael Wolfsohn und darüber rede ich jetzt mit unserem Kulturredakteur und Kunstexperten Stefan Koldehoff. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo, Tag.
Kann man das Werk vom Autor tatsächlich trennen?
Nein, das kann man natürlich nicht, denn das würde ja bedeuten, dass jemand wie Emil Nolde beispielsweise gegen seine eigenen Überzeugungen gemalt hätte. Und wenn man sich diese Ausstellung in Berlin anguckt, und das habe ich getan in dieser Woche, dann sieht man auch, dass sich 33 seine Bilder verändern, dass sich die Themen verändern, plötzlich kaum mehr biblische Szenen, denn dann hätte er auch das jüdische Personal der Bibel malen müssen. Dafür dann Jesuskindlein, wenn er überhaupt noch solche Themen malt, mit blonden Haaren, blauen Augen, viel heroische deutsche Landschaften, mächtige Wellen, aber auch Gebirge und Denkmäler und lodernde Feuer und Helden und Krieger und solche Geschichten. Also da hat schon jemand mit Überzeugung gehandelt. Und wenn man sich dazu seine Schriften durchliest, die mit der Ausstellung in einem gesonderten Katalogteil veröffentlicht worden sind, dann merkt man auch, dass er ganz bewusst seinen Antisemitismus als so eine Art Alleinstellungsmerkmal vermarkten will. Also sagt, ich bin derjenige, der schon immer gegen die Juden und gegen die jüdischen Kunsthändler schon in der Weimarer Republik gearbeitet hat. Nee, das kann man nicht voneinander trennen.
Wieso, wenn man sagt, man sieht es sogar allein schon an den Bildern, die sich verändern? Wieso ist das dann über Jahre keinem aufgefallen?
Na, das ist eben der andere Teil der Legende, die du gerade angesprochen hast. Nolde hat es sehr klug geschafft, ganz schnell nach 45 alles, was es in seinen Memoiren, in seinen Briefen, in seinen Veröffentlichungen gab, an Antisemitismus, an Rassismus, an Nazi-Verehrung rauszulöschen. Er hat sich hingesetzt, hat überarbeitet. Verlage haben diese weißgewaschenen Schriften dann munter verarbeitet. Dann kommen so Fakten dazu, dass es bestimmte Kunsthistoriker gab, wie Werner Haftmann, die es ganz toll fanden, dass es da jemanden gab, der für die widerständige Kunst gestanden hat. Der hat die Legende von den sogenannten ungemalten Bildern erfunden. Also es habe ein Arbeitsverbot für Emil Nolde gegeben. Das hat nie bestanden. In der Ausstellung sieht man, dass er Anfang der 40er, 40, 41, 42 noch riesige Gemälde geschaffen hat. Haftmann behauptet aber, in der Zeit sind eigentlich nur kleine Aquarelle entstanden und der arme Kerl hat nicht malen dürfen. Und ein dritter Punkt vielleicht noch ganz schnell, 1968, Roman Die Deutschstunde von Siegfried Lenz. Da wird ganz klar Emil Nolde beschrieben, auch wenn Lenz das später bestritten hat. Und auch da wird diese Legende vom ausschließlich verfolgten Künstler fortgesetzt. Helmut Schmidt ist drauf reingefallen, hat ihn ins Bundeskanzleramt gehängt und Angela Merkel dann eben später auch.
Er hat damals den fiktiven Maler Hansen, ne? Hansen genau, beschrieben. Hat sich Siegfried Lenz dadurch zum Beispiel auch schuldig gemacht?
Ach, was heißt schuldig? Vielleicht hat er es tatsächlich nicht besser gewusst, denn auch das müssen wir uns klar machen. Das, was jetzt alles belegbar ist, das wusste man zwar in Kunsthistorikerkreisen schon länger und das hat zum Beispiel auch 2014 Felix Krämer in einer Ausstellung im Städel schon gezeigt und thematisiert. Aber erst jetzt hat die Nolde Stiftung in Sebüll in Schleswig-Holstein, da liegt der Nachlass, das sind die Gralshüter, die Archive geöffnet und gesagt, wir geben euch freien Eintritt. Ihr könnt machen, was ihr wollt mit diesen Unterlagen zu den beiden Kuratoren der Berliner Ausstellung, Aja Soyka und Bernhard Fulda. Und erst jetzt kann man es tatsächlich beweisen. Und das kennen wir als Journalisten. Man muss schon belegen können, was man behauptet. Jetzt, und das ist jetzt erst möglich.
Jetzt entfaltet sich das Ausmaß des Grauens sozusagen der Person Emil Nolde.
Ja, das kann man schon sagen. Und es sind halt keine Gerüchte mehr und keine Legenden, um es nochmal aufzunehmen, sondern es ist jetzt wirklich alles beweisbar.
Okay. Hast du Deutschstunde, den Roman von Siegfried Lenz, hast du den damals in der Schule gelesen?
Ich habe ihn gelesen, ist aber lange her.
Ja. Bleibt das gute Schullektüre?
Es bleibt gute Schullektüre, was den Roman angeht, aber man muss ihn, wie es immer so schön heißt, kontextualisieren. Ich glaube, ohne Vorwort geht der heute nicht mehr.
Ja. Kommen wir nochmal zu Wolfsohn zurück. Er sagt ja, das ist eben die spannende Facette, dass es kein Schwarz-Weiß gibt. Keine reine Heldengeschichte. Er hat Günter Grass ins Feld geführt. Mhm. Ikone meine Eltern, der linksliberalen, im linksliberalen Nachkriegsdeutschland, Literaturnobelpreisträger, der sich spät bekannte, und ich kann mich sogar noch an die Empörung meiner Eltern erinnern, was heißt sogar, ich kann mich an die Empörung meiner Eltern erinnern, so lange ist es ja gar nicht her, als er eben spät bekannte, sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet zu haben. Was ist dann, wenn wir Werk und Autor nicht trennen, bleibt dann am Ende tatsächlich dann irgendwann nicht mehr viel übrig?
Nee, das glaube ich nicht. Und das hat die Vergangenheit ja auch schon gezeigt. Also wenn wir mal so ein bisschen rumschauen, Paul Gauguin hatte ein Kind mit einer 14-Jährigen. Ernst Ludwig Kirchner und Erich Heckel, auch Expressionisten, haben sich mit minderjährigen Mädchen an den Moritzburger Seen vergnügt und sehr drastisch und deutlich beschrieben, was da so alles geschehen ist. Pablo Picasso war kein angenehmer Mensch. Mindestens einer seiner Frauen hat Selbstmord begangen. Das heißt aber nicht, dass wir sie jetzt abhängen müssten. Und ich glaube, dass das auch nicht das ist, was Michael Wolfson meint. Also man darf die Bilder nach wie vor angucken. Man darf sie auch nach wie vor schön finden. Nolde war auch ein guter Maler in vielen Teilen. Hinterher, als er sich angepasst hat, vielleicht nicht mehr ganz so doll. Und nach dem Krieg, als er nur noch diese beliebigen Blumenbilder und Aquarelle gemalt hat, schon gar nicht mehr. Aber vorher, in den 10er, 20er Jahren, war er ein guter Maler.
Vorsicht, Vorsicht mit den Blumenbildern. Wir haben genau so ein Buch bei uns.
Ja, das darfst du dir auch weiter, das darfst du dir auch weiter angucken und das darfst du auch weiterhin gut finden. Aber ich halte es halt für wichtig, schon im Hintergrund zu haben. Ja, er war verfolgt. Ja, die Nazis fanden seine Bilder ab 1937 nicht mehr in Ordnung, weil sie formal nicht ihren Ansprüchen, da waren keine muskulösen Männer drauf und wie es immer so schön oder schlimm im Nazideutsch hieß, Frauen mit gebärfähigen Becken, die nur die Rolle der Mutter hatten. Das war das, was die Nazis auf den Bildern sehen wollten. Das hat Nolde nicht gemacht. Deswegen galt er als entartet. Und trotzdem war er ein böser Mensch und hatte einen schlimmen Charakter gehabt. Das müssen wir irgendwie aushalten, dass es den Widerspruch gibt.
Aber man darf es nicht im Kanzleramt aushalten.
Ja, das ist eben der große Unterschied. Und da stimme ich mit Wolfson nicht überein. Im Museum muss sowas hängen, muss sowas thematisiert, muss sowas gezeigt, muss sowas diskutiert werden. Aber wollen wir allen Ernstes, dass unter Bildern eines Menschen, von dem wir wissen, wie er zu den Nazis gestanden hat, wie er versucht hat, seinen Kontrahenten Max Pechstein als Juden zu denunzieren, wie er einen Entjudungsplan entwickelt hat, den er Hitler schicken wollte, wollen wir unter dessen Bildern tatsächlich Delegationen aus Israel, aus Russland, aus Polen, aus Frankreich, aus den Niederlanden empfangen? Ich glaube doch nicht.
Da funktioniert das kleine Sternchen darunter nicht, wo man sagt, also das ist ein schönes Bild, das ist auch Teil der deutschen Geschichte und er war so und so.
Nee, nicht im Büro der Bundeskanzlerin und auch nicht im Bundeskanzleramt. Das ist ein sehr privilegierter Ort. Der steht im Grunde genommen für das, mit dem sich die Bundesrepublik identifiziert. Da gehören wirklich verfolgte Künstler hin. Da gehört eine Lotte Laserstein hin, da gehört ein Otto Freundlich hin. Aber mit Sicherheit nicht jemand, von dem wir diese Kenntnis jetzt haben.
Mhm. Lotte Laserstein. Laserstein.
Otto Freundlich.
Stein, Otto Freundlich. Muss ich mir direkt aufschreiben.
Gut.
Ne? Dass wir das nicht vergessen, wenn ich das nächste Mal mich über Kunst informiere. Anderes Thema oder kleiner Exkurs. Wir haben das gleiche Problem ja neuerdings mit Michael Jackson. Hm. Ganz ähnliche im Prinzip Gemengelage. Auch da hat man ja vieles nicht wirklich lange sehen sollen, bis es dann wirklich unvermeidbar war. Auch da kann man ja schwer sagen im Radio, übrigens der Song, den ich euch jetzt spiele, stammt von einem, der hat dieses und jenes gemacht. Wie gehen wir damit um?
Na, ich glaube, dass das eine Öffentlichkeit bekommen hat, dieses Thema. Nicht zuletzt übrigens wieder durch ein Museum und die Diskussion über die Ausstellung, die gerade in der Bundeskunsthalle hier in Bonn stattfindet, dass das jetzt bekannt ist und dass diese Titel niemand mehr so hören wird, wie er sie früher gehört hat und immer kontextualisiert, was war das für ein Mensch. Ich kann abdrehen, ich kann auf einen anderen Sender wechseln, aber du hättest doch auch nicht gehört, dass jetzt jemand durch die Plattenläden geht oder durch die Streamingdienste geht und alles von Michael Jackson raushaut.
Aber es gibt schon einige, gab es nicht schon einige Radiosender, die gesagt haben, wir spielen ihn jetzt nicht mehr?
Ja, die das dann auch relativ schnell wieder revidiert haben. Ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, das meinte ich mit, das müssen wir aushalten, dass es diese Widersprüche gibt. Die muss jeder für sich selbst treffen. Das kann nicht staatlich oder von Radiosendern oder von Museumsverbänden vorgeschrieben werden.
Ich treffe jetzt an dieser Stelle die Entscheidung für mich, dass ich mir Bilder von Lotte Laserstein anschaue.
Auf jeden Fall. Gute Bilder und wirklich eine Künstlerin, die verfolgt gewesen ist und bei der man in der Vergangenheit nicht solche schlimmen Sachen finden wird.
Stefan, vielen Dank.
Immer gern.
Bleibt noch eins. Schönes Wochenende. Ich hoffe, die Telefonleitung zu Daniel Domscheit-Berg war nicht zu quälend für die Ohren. Wenn Sie schreiben wollen, dertag@deutschlandfunk.de. In der Karwoche halten Jasper und Sarah hier für Sie die Stellung. Wir hören uns dann nach Ostern wieder. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.